Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Zu einer kurzen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria Torkel und mir gegenüber sitzt Veronika Barmann. Hallo Vero.
Hi. Hi.
Das Hi war zu früh, Vero.
Ja, ich weiß.
Wir machen
Hast du
ja
direkt auch selbst aufgefallen.
Wir machen heute eine ganz kurze Folge. Wieder eine Situation in der Therapie, nämlich die folgende: Aggression oder Aggressivität in der Therapie. Uns geht es vor allem darum, mal darüber zu sprechen. Ich sage mal so, Therapien sind nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und nicht immer nur schön und ich erzähle und alles ist toll danach.
Nein.
Sondern die sind natürlich damit verbunden, dass man hart an sich arbeitet und der Therapeut einem natürlich auch sehr auf den Zahn fühlt. Du wirst es dann wahrscheinlich oft erleben, dass Leute aggressiv werden mit sich, mit dir. Es ist natürlich ein großer Frust wahrscheinlich. Warum ist das so? Auch vielleicht, warum ist mir das nicht aufgefallen? Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Ja, also es gibt eigentlich zwei Formen. Es gibt ja auch Menschen, die zu mir kommen, weil das ihr Hauptproblem ist, Aggressivität. Also wir haben Impulskontrollstörungen, Ärgerstörungen. Viele männliche Patienten, die von einer Borderline-Störung betroffen sind, haben ein Aggressivitätskontrollproblem. Und genau, das ist so das eine. Und da ist es natürlich auch so, dass ich direkt klar machen muss, hier im Therapieraum hat das keinen Platz. Also ich lasse mir natürlich nicht eine ballern oder so, wenn jetzt jemand ein Ärgerkontrollproblem hat. Muss natürlich für meine eigene Sicherheit sorgen. Und ich muss sagen, meine Toleranz ist vielleicht auch kleiner als bei anderen, weil ich Gewalt kenne. Und ich lehne das ab, möchte ich sagen. Das ist immer so albern zu sagen, ne? Aber
du lehnst es wahrscheinlich schon in einem Stadion ab, wo es andere Leute vielleicht noch gar nicht als so.
Genau, ich habe gelernt, Gewalt vorauszusehen. Ja. Und das macht mich nervös. Genau. Es macht mir Angst. Es macht mir eine ganz, ganz starke Anspannung. Und das alles macht mich zu einer schlechteren Therapeutin. Und deswegen, vielleicht haben, was weiß ich, große männliche Kollegen von mir, die Kampfsport können, eine viel höhere Toleranzschwelle dafür. Aber ich muss sagen, ich habe schon mal eine Therapie beendet, eigentlich nicht, aber ich habe gesagt, wenn das nochmal vorkommt, dann werde ich die Therapie beenden. Und zwar hat jemand immer nur im Erzählen sich so in Rage geredet und mit sehr, sehr schweren Ringen an der Hand auf den Tisch geschlagen. Das war wahnsinnig laut. Und ich fand das so aversiv und unangenehm. Und ich hatte auch sozusagen, für mich ist das dann das Zeichen, der haut erst auf den Tisch und als nächstes haut er mir eine. Und da habe ich halt gesagt, so kann ich nicht arbeiten, das geht so nicht, das verbiete ich mir, da müssen sie dann zu jemand anders gehen. Also das ist ja so das eine. Und das, was du aber ja eben angesprochen hast, ist ja eher dieses im Therapieprozess auftretende, auch negative Gefühle.
Genau.
Ja, da muss ich sagen, die liebe ich sehr.
Weil sie was bewirken wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, weil, also so ganz kurz zusammengefasst, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also wenn es immer nur alles so freudig aneinander vorbeislidet und so weiter, dann, ja, also dann, das können auch tolle Prozesse sein. Also ein Therapieprozess ist jetzt nicht davon gekennzeichnet, dass er nur effizient ist, wenn er auch bösartig irgendwie ist, sondern, also man kann auch sehr zurückhaltend und respektvoll tolle Erfolge erzielen. Aber wenn es kracht, kann man sich sicher sein, hier passiert richtig viel. Und deswegen bin ich immer fast erfreut, wenn Leute ihren Unmut äußern. Also um ein Beispiel zu nennen von einem PatientInnen, da haben wir etwas disputiert.
Was heißt das?
Also das heißt, dass man als Therapeut Nachfragen stellt auf eine bestimmte Art und Weise. Also entweder naive Nachfragen oder man kann auch so den Advocatus Diaboli einnehmen. Ja, aber ist doch auch toll, wenn man krank ist. Gibt auch viele Vorteile, man wird geschont. Also man versucht, man nimmt verschiedene Gesprächstechniken oder Fragetechniken, um einen Umdenkprozess bei der Patientin oder dem Patienten in Gang zu bringen. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist ganz toll, weil wir ein riesiges Repertoire haben, weil man die Perspektiven wechseln kann, man kann die Taktik wechseln, man kann ja paradoxe Sachen einwerfen und so weiter. Also es ist immer vorausgesetzt, man hat eine gute Beziehung, aber in der Regel kriege ich das gut hin, dass Leute das auch verstehen, dass das ein Prozess ist. Und da passiert ganz viel, das macht ganz viel Spaß und ist eine ganz kreative Arbeit. Und da habe ich dann jemanden an die Position gebracht, wo er anfing, Sachen in Frage zu stellen, zu grübeln und zu merken, hey, nur weil ich das seit so und so vielen Jahren mache, muss das nicht unbedingt richtig sein. Und das ist ein Prozess tatsächlich, der ist sehr unangenehm. Also wir ändern gar nicht gerne unsere Meinung, also kann auch sehr aversiv sein. Und gerade wenn es jetzt störungsbedingt ist, dann habe ich ja schon viele aversive Konsequenzen in Kauf genommen, vielleicht für ein Verhalten, und merke dann aber, meine Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht auf, das ist ja Kacke. Also das, so eine Erkenntnis haben wir alle nicht gerne. Ne? Ja. Die ist natürlich sehr heilsam und sehr sinnvoll, aber Spaß macht's keinen. Ja. Ne? Und die Person war genau an dem Punkt, kam so ins Grübeln, hat dann so ein etwas grimmiges Gesicht bekommen, guckt mich an und sagt, es wird also wieder so eine Scheißstunde hier. Ja. Und ich bin direkt, also ne, im echten Leben, wenn mir jemand sagen würde, es ist scheiße hier, wenn ich jetzt Gäste habe oder so, dann würde ich natürlich anders reagieren, würde sagen, ach Mensch, ja, finde ich jetzt gar nicht nett oder so. Aber in dem Fall, ich fange direkt an zu lachen, ja, und sage, ja, das ist für mich das größte Kompliment. Das heißt, ich bin hier richtig, wie ich es mache. Das haben wir ja oft im therapeutischen Kontext. Es ist ja auch, wenn wir zum Beispiel Ängste konfrontieren oder so, sind zum Beispiel Tränen mein Wegweiser. Also, oder auch andere Emotionen, wenn die aktiviert sind, dann zeigen Leute natürlich Reaktionen. Das heißt, wenn ich hier meine Taschentücher verteile, dann habe ich immer richtig gute Laune, was ja paradox ist, weil ich natürlich auch ein mitfühlender Mensch bin, weil ich dann weiß, jetzt sind wir richtig am
Jetzt sind
am
wir richtig am Arbeiten. So, ne? Ja, das heißt,
genau,
es, ja.
Genau. Und deswegen, ja, also so ein bisschen Aggressivität im Prozess begrüße ich. Ja, und ich begrüße das auch an sich, also das ist jetzt nicht immer nur Aggressivität in dem Sinne, aber Konflikte oder Streitsituationen haben ja auch was oft Wütendes. Und auch die finde ich absolut gut in Therapiesituationen.
Vielleicht sollten wir auch einmal nochmal sagen, Aggression ist ja natürlich nicht immer nur draufhauen. Also darunter fasst sich ja unter dem Begriff Aggression oder Aggressivität, fällt ja auch, wenn ich sehr angeregt spreche und wütend bin oder die Emotion Wut habe und die ausdrücke in einer etwas unreflektierten Art und Weise. Aber es heißt ja nicht immer nur, dass man haut oder gewalttätig wird, sondern Aggressivität und Aggression kann natürlich auch sein, wie ich spreche, wie ich mich innerlich errege darüber.
Ja, genau. In der Sprache ist das viel. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch selbst ja eine eher aggressivere Sprache oder ich würde es halt als klar bezeichnen, aber viele würden auch sagen, es ist eben, ja, weiß ich nicht, unfein. Also ich finde das authentisch oder das ist das, wie ich denke, sage ich mal. Und ja, wer weiß, was da schiefgelaufen ist, sage ich mal. Aber wenn ich irgendwie was Doofes passiert, dann denke ich halt Scheiße. Und wenn mir ein Patient oder eine Patientin erzählt, dass was richtig Blödes passiert ist, dann sage ich auch nicht, och, Scheibenkleister, das klingt aber ungut.
Genau.
Sondern dann sage ich, mein Gott, das ist ja furchtbar, das klingt ja richtig scheiße. So was für ein scheiß Tag, tut mir mega leid. Deswegen, also ich muss sagen, mein Sprachgebrauch ist jetzt nicht der, also Knigge wäre jetzt nicht so begeistert. Und das ist ja auch eine gewisse Aggressivität. Und natürlich ist das die Frage, benennt man damit nur Sachen oder Zustände oder auch Menschen? Das ist ja ein beschissener Mensch oder so. Das wäre für mich eine Stufe weiter noch. Und dann gibt es eben auch verschiedene Ausdrucksformen von Aggressivität. Es kann ja auch zum Beispiel passiv-aggressiv sein.
Kann ich sehr gut.
Hasse ich.
Ja, ich auch.
Also ich kann das gut verstehen, weil...
Habe ich aber gelernt.
Genau, ich wollte gerade sagen, das hat ganz viel mit der Sozialisation zu tun. Ne? Wenn zum Beispiel nicht erlaubt war, seine Wut aktiv nach außen zu bringen, auch als Kind gerade. Und wir bringen das vielen Kindern bei. Sei leise, alles ist gut, wein nicht, schrei nicht und so weiter. Wo willst du hin mit deinem Scheiß? Dann musst du es ja irgendwie passiv rüberbringen. Aber das ist dann immer gerne so auch im Therapieprozess dieses, ja, sagen Sie mir doch, wie es besser werden soll. Liebe ich. Ja, man sagt, da habe ich leider gar keine Ahnung. Und das ist natürlich so in dem Moment auch so Verantwortung wegschieben und sozusagen darauf aufmerksam machen, dass man selber derjenige in der Misere ist. Und meistens ist das, wenn Leute sich nicht richtig gesehen fühlen oder der Meinung sind, ich bagatellisiere, wie sie leiden oder so zum Beispiel. Dann ist es auch so, das kommt auch häufig vor, dass Leute ja einen indirekten Sprachstil gewohnt sind. Und ich habe zum Beispiel berufsbedingt auch schon eigentlich, aber auch persönlich, einen sehr direkten Sprachstil. Also wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass irgendjemand was macht, dann sage ich, nee, bitte nicht. Und häufig erwarten aber Leute, wenn man sagt ja, dass man eigentlich meint, auf gar keinen Fall. Und das führt zu sozusagen Missverständnissen, die auch nicht selten dazu führen, dass Leute wütend werden. Also ich hatte das neulich mit einer Patientin, dass ich gesagt habe, wann wollen Sie denn einen Termin haben? Und die Person hat aber verstanden, ach kommen Sie, es hat doch eh keinen Zweck bei Ihnen. Machen Sie doch lieber eine Pause, suchen Sie sich mal aus, wann der Termin sein soll. So, weil einfach von anderen Therapeutinnen oder Behandlern gewohnt, dass die Termine vorgegeben werden. Und genau, das war überhaupt nicht meine Intention dabei. Und tatsächlich ist es auch dazu gekommen, dass auf der Metaebene wir darüber gesprochen haben. Das war wahnsinnig wichtig, weil ich dann eben sagen konnte, nee, wissen Sie was, wenn ich denke, es hat keinen Zweck mehr bei Ihnen, wissen Sie, was ich dann mache? Dann sage ich, es hat absolut keinen Zweck mehr hier. Und ich würde das ja, nicht mit irgendwelchen nicht subtilen weiter, ja. Hinweisen oder versteckten Botschaften beim Termine abmachen irgendwie rüberwachsen lassen oder so.
Ist ja auch fatal in der Therapie. Also ich meine, auf was kann man sich verlassen? Also auf was kann man sich dann noch verlassen, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Therapeut einem irgendwie sagt? Obwohl ich natürlich so von einer, ich sag mal, das Vorurteil, Therapeutinnen sagen ja nie, was man machen soll. Oder die sagen nie gerade raus, das ist gut, das ist schlecht.
Ja, furchtbar.
Sondern das musst du mal selbst erfahren, wo ich immer denke, habe ich anders kennengelernt.
Das sage ich den Leuten im Erstgespräch. Jeder Therapeut hat seinen eigenen Stil. Ich kläre auf über die verschiedenen Therapieformen, bla bla. Und dann sage ich jedes Mal, Transparenz ist mir das Allerwichtigste. Ich erkläre alles, was ich mache, ganz klar. Weil irgendwie, das denken ja viele, ich analysiere dann, das ist ja mein Lieblingswort, irgendwie, was weiß ich, jemand zuckt mit der Nase und ich habe gleich drei Diagnosen auf dem Zettel und so weiter. Nein, Leute, gar nicht. Ich habe überhaupt keine Fähigkeit dazu und auch absolut keinen Bock darauf. Sondern ich sage einfach das, was ich denke. Und ich denke, also sogar nicht nur im therapeutischen Kontext, fände ich es mega geil, wenn wir uns alle darauf einigen. Also ich weiß immer nicht, ich denke immer manchmal, ich bin irgendwie zu simpel gestrickt dafür oder so, aber ich check solche Sachen nie. Ich werde nie vergessen, ich bin da mal neu in eine WG eingezogen und da habe ich meinen einen Mitbewohner da erst kennengelernt, morgens am Frühstückstisch und er hat sich erstaunlicherweise zum Frühstück eine Pizza gemacht und dann meinte ich, moin, habe so Hallo gesagt und dann meinte er ja, ob ich auch ein Stück Pizza will und ich so, ja klar, gerne. Und dann ist er super sauer geworden und ich so, hä? Und dann meinte er so, ja, das ist eine Käferpizza, die hat 10 Euro gekostet und es ist so unverschämt, das ist eine rhetorische Frage, man lehnt das ab. Und ich so, ach so, ja, okay, sorry, dann will ich natürlich keine Pizza. Und dann klatscht er mir ein Stück auf den Teller und gesagt, jetzt kann er auch nicht mehr Nein sagen. Weil jetzt wäre er dann einfach unverschämt. Und ich so, alles klar, ich will Pizza und das geht nicht. Ich will keine Pizza, es geht auch nicht. Und ich dachte nur so, okay, ich werde ja wahnsinnig. Wie soll ich mit diesem Typen umgehen? So.
Das ist ja völlig... Ja, das ist ein sehr großes, völlig, wo man denkt, naja...
Genau, also Doppelbotschaften.
Ja, ja, etwas so. Fragen, wo man keine, etwas Fragen, wo man keine Antwort drauf hören Furchtbar. Will. Ne? Finde ich bei Kindern auch immer ganz interessant. Stell keine Frage, wo es nur eine Antwort gibt. Also willst du dich jetzt anziehen? So ist, wenn man jetzt los muss und sich anziehen muss, dann braucht man das nicht fragen. Genau. Weil was machen wir alle, wenn das Kind Nein sagt und sagst du, musst du jetzt aber trotzdem machen, dann ist die Frage irgendwie blöd.
Ja, oder auch Ironie ist ja zum Beispiel auch indirekt, das werde ich auch nie vergessen, wie ich einem meiner Kinder, was mir die Decke weggenommen hat, gesagt habe, ja, nimm doch die ganze Decke. Und das Kind so, ach, vielen Dank.
Und das einfach so, bombig.
Genau, und ich so, fuck. Ja.
Meine Schuld. Genau, also das ist natürlich im therapeutischen Kontext, das glaube ich, ist man nicht mehr so gewohnt, so klare Ansagen. Nein, finde ich nicht gut, möchte ich hier nicht.
Ja.
Und man muss es ja nicht immer alles weich spielen, beziehungsweise so doppeldeutige Botschaften.
Ja, auch, wir haben auch keine Kultur mehr so richtig für schlechte Nachrichten. Also es ist ja nicht alles toll, was man sagen muss im Leben und gerade als Therapeut ist das nicht der Fall. Und da weiß ich dann auch immer, wenn, also das höre ich dann auch, dass Mitbehandler oder andere im Gesundheitssystem dann über Probleme hinweggehen, weil die halt einfach keine schlechten Nachrichten verteilen wollen. Also hatte ich zum Beispiel neulich eine ältere Person hier sitzen, die eine große Angst vor einem medizinischen Eingriff hatte und gesagt, sie müssen mir unbedingt helfen, die Angst muss weg. Und da würde ich natürlich gerne sagen, ja, da atmen Sie halt einfach oder ich habe hier super Bachblüten für Sie oder sonst irgendwie was, aber ist halt alles gelogen. Und deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt doof zu hören und Sie werden das nicht mögen, aber ich kann Ihnen sagen, die Angst wird wahrscheinlich auch immer schlimmer. Und die Nacht davor werden Sie wahrscheinlich kein Auge zumachen. Aber jeder, der Ihnen jetzt was anderes erzählt, der lügt halt. Und ich finde das, also ich finde das auch persönlich, liebe ich auch in so medizinischen Behandlungen. Ja, Achtung, piekst nur ein bisschen, wenn es in Wirklichkeit voll weh tut. Hasse ich. Sag doch, tut richtig scheiße weh jetzt so, ne? Das, okay, dann bin ich drauf vorbereitet. So. Aber diese Überraschung ist das Allerschlimmste.
Ja, klare Ansagen. Obwohl zum Beispiel würde es bei Angst, hilft dann nicht beruhigen, aber wahrscheinlich nicht von einem Therapeuten,
gar nicht. Es hilft
ne? also
gar
von
nicht.
Einem Angehörigen.
Das hilft nicht. Also wenn du einen krassen Auftritt hast, ja okay, das ist jetzt doof. Hast du Angst vor Auftritt?
Nee.
Okay. Hast du vor anderen Sachen Angst? ist eine geile Frage. Macht dir irgendwas Angst? Nein, ich bin absolut Angst. Ich bin der mutigste Mensch der Erde.
Ja.
So, und wenn ich dann jetzt sage, da kann gar nichts, dann stell dir mal gut vor und dann sage ich jetzt, nein, Anna, wirklich, kann gar nichts passieren.
Ja, ist völlig irrelevant.
Ja, finde ich. Genau.
Ist völlig egal.
Deswegen, also so Beruhigungen oder so, das, wir machen das gerne, weil wir hätten das gerne. Ne? Wir könnten halt gerne alle zaubern. Und wenn du eine Angst hast, ist natürlich mein Impuls, ich würde sie dir gerne wegzaubern. Angst ist unangenehm, ich will nicht, dass es dir unangenehm geht.
Und atmen hilft gar nicht?
Also es ist so zum Beispiel eine längere Ausatmung als Einatmung. Das kann so ein bisschen den Vagusnerv stimulieren, das kann so ein bisschen den Gashaushalt halt in eine ruhige Richtung bringen und das hat auch sozusagen rückwirkend auf unser Gehirn Auswirkungen. Aber ich sag mal so, also wenn Atmen helfen würde, dann bräuchten wir ja auch keine angstlösenden Medikamente oder so.
Ja, ja, und es ist
also
wahrscheinlich...
Wenn Atmen so durchschlagend wäre, so, ja gut, dann brauchen wir keine Narkose, können wir einfach atmen während irgendwie
ja,
OP ist.
Ja, und vor allem, was. Es hilft wahrscheinlich so in akut Angstgeschichten, die keine Störung sind.
Genau, also wenn jemand keine Störung hat, dann kann er das gerne machen. Das ist, ich atme auch selber in Angstsituationen, weil da hat man halt auch was, worauf
ja,
man sich
genau.
konzentrieren
ja,
kann.
Ja,
ne?
Aber davon wird die Angst halt eigentlich nicht besser.
Nein.
Und das hattest du ja schon mal gesagt, es ist ja auch gar nicht schlecht. Also Angst ist ja erstmal was Gutes. So.
Ja.
Also es ist ja nicht per se was Schlechtes. Und viel besser ist ja die Erfahrung zu machen, diese Angst auszuhalten und festzustellen, es geht trotzdem.
Genau, und sie geht auch wieder weg.
Und ich meine, so doof gesagt, ich meine, klar, bei Auftritten habe ich keine Angst, die mich lähmt. Aber ich habe natürlich eine extreme Aufregung und natürlich schon Sorge, es jetzt zu vermasseln. Deswegen würde ich aber nicht auf die Bühne gehen, sondern ich gehe dann auf die Bühne. Und selbst wenn ich es vermassel, stelle ich fest, passiert auch nichts Schlimmes. Da geht die Welt dann nicht.
Nee, genau.
So im Zweifel, wenn man mit dem Dirigent auseinander ist, kommt man wieder zusammen. Ist jetzt noch nie passiert, dass dann das Konzerthaus einstürzt und ich unter einem Stein begraben liege, weil ich 2 Töne falsch gesungen habe.
Genau, aber wenn da jetzt jemand sagen würde, wenn ich da jetzt zum Beispiel sagen würde, Mensch, Anna, aber du kannst es doch so toll, da wird doch nichts passieren. Das ist ganz eindeutig, das beruhigt
uns. Nee, da würde ich wahrscheinlich fast, wenn du mich jetzt, also um kurz auf das Thema zurückzukommen, da würde ich wahrscheinlich eher aggressiv werden und sagen, du hast doch gar keine Ahnung, ey.
Richtig. Genau, auf jeden Fall. Genau, und deswegen, also klare Ansagen zu machen und auch, dass Leute das nicht gut finden, das muss einfach sein. Das sollte man als guter Therapeut, gute Therapeutin, sollte man das drauf haben. Und wenn es um diese Art von Aggressivität geht oder die Leute sagen, wird wieder mal eine Scheißstunde oder hat man auch schon gehört, sie haben wohl nicht viele Freunde. Auch gerade, wenn man Leute so in Angstsituationen hält und dann, das ist ja auch kurios, dann steige ich mit jemandem in die Bahn und der hat irgendwie 8 Angst und dann frage ich, was würde es denn jetzt schlimmer machen? Ja, wenn ich da hinten stehen würde und dann gehen wir da hinten hin. Ne? Also kann ich schon verstehen, dass die Leute dann aggressiv
und dich gerade nicht so, dafür bist du halt da. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, diese Sachen eben nicht mit Freunden zu machen.
Ganz genau. Das ist ja schon allein, ich habe mal einen Bias bei mir in den Behandlerakten bemerkt. Ich mache ja Vorher-Nachher-Messungen und so weiter und da ist mir irgendwann aufgefallen, oh, wenn ich Leute unsympathisch finde oder nicht so persönlich nicht so mag, dann bin ich viel besser.
Oh.
Richtig schlecht. Da denke ich mal bei Leuten, die ich mag, oh schade, schade für dich. Also ich versuche da natürlich gegenzusteuern. Ich weiß ja jetzt von diesem Effekt, dass ich offensichtlich dann milder bin, als ich sein sollte. Aber es, natürlich fällt mir das leichter, wenn jemand doof ist, irgendwie zu sagen, ja dann halt's aus, mir doch egal. So, 10 Angst, na und? Als wenn ich mich total mit jemandem identifiziere und mega die geile Wellenlänge habe und so weiter, dann denke ich so, oh ja, ist jetzt auch voll schade, dass
ja, das hilft ja überhaupt niemandem. Ne? Ja, da hast du total recht. Ja.
Genau, das ist richtig schlecht.
Ja, es gehört einfach dazu und du musst der größte Fan sein und den zu 100% denjenigen unterstützen und trotzdem musst du irgendwie hart sein, um etwas zu erzielen.
Ja, genau.
Weil weil ich sag mal, also eine Freundin von mir hat irgendwann mal gesagt, ich könnte mir keine Situation vorstellen, in der ich jemals einen Therapeuten aufsuchen würde, Therapeutin aussuchen würde. Ich habe ja Freunde und ich habe nur gedacht,
nee.
Dann ist das Konzept Therapie noch nicht durchgedrungen, weil das sind keine Freunde, denen ich mein Leben erzähle.
Nein, gar nicht.
Und die da sitzen und sagen, aha, und wie war das? Ach Mensch, das tut mir ja leid.
Nee, das ist ganz wichtig, aber das ist so kurz nachdem, mein Beruf besteht daraus zu sitzen und zu quatschen.
Ah ja, genau, das ist geil.
Das ist absolut nicht so, das sind ganz durchgeplante Interventionen. Deswegen ist ja auch immer dieses, wenn die Leute so auf Partys sagen, oh, therapierst du mich jetzt gerade so, ey Alter, das ist ein mega anstrengender Job.
Ja.
So, ich chille gerade, so, nein. So, ich habe ja 15 Sachen im Kopf, ich habe das Zeitmanagement im Kopf, ich habe das Gesamtplanung der Therapie im Kopf, ich habe die einzelne Intervention für die Stunde im Kopf, ich habe im Kopf, was vielleicht Wichtiges spontan dazugekommen ist, ich habe im Kopf, was meine Anteile daran sind, was ich vielleicht gut kann und schlecht kann, was ich regulieren sollte und so weiter. Also es sind halt wirklich 10 Sachen, die ich gleichzeitig mache. Und es ist wirklich sehr anders, als wenn man mal mit einer Freundin quatscht. Ansonsten würde ich ja nie wieder mit Freundinnen quatschen, so, dann wäre ich ja, schon leer.
Ja, ja.
Genau. Diese Unerbittlichkeit, dass man halt natürlich den Patienten und die Patientin supporten muss und wirklich an das Beste von denen glauben muss, aber gleichzeitig so unerbittlich sein muss. Ja, das kann man auch daran zum Beispiel sehen, dass, das ist auch so ein kurioser Effekt, dass ich so unempathische oder unsoziale PartnerInnen von Patienten, gerade mit Angststörungen, sind eigentlich was Positives. Also um mal ein Beispiel zu nennen, persönliches, ich habe den Hauptteil meiner sozialen Phobie, also ich hatte im Studium wirklich das Vollbild einer sozialen Phobie, richtig schlimm auch, also mit, ich gehe nicht mehr raus und alles. Und dann habe ich aber einen neuen Partner gehabt und habe dem dann so langsam erzählt, so, ja, ich habe übrigens ein Riesenproblem, so, ich habe so Menschen und geht gar nicht mit Menschen. Und auch überhaupt, dass ich den gedatet habe, war Horror, aber hat irgendwie trotzdem geklappt. Und die Reaktion von ihm war so, ja, ist mir doch scheißegal. Und ich so, nee, das ist mega wichtig und wir können auf gar keinen Fall mit Leuten uns treffen und so weiter. Und es war ihm einfach scheißegal. Und er hat einfach nie gesagt, wenn da Leute, das, also ich habe mich mit dem getroffen und dann sind wir so mit 20 Leuten essen gegangen. Und ich saß da so und da habe immer auf dem Weg dahin schon gesagt, ich kann das nicht, du verstehst mich nicht, ich kann das nicht. Und der immer so, ach, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Und dadurch, also das ist natürlich auch trotzdem nicht nett und sucht euch bitte Partner, die einfach freundlich und empathisch sind und so. Das ist nicht weiter zu empfehlen. Aber in dem Spezialfall, meine soziale Phobie war hammermäßig nach hinten gedrängt.
Das ist eigentlich, ich würde sagen, stützt wieder mal die These, dass ein Therapeut nicht der Freund sein sollte, denn es sollte eigentlich nicht die Beziehung sein, die das tut, sondern ein Therapeut.
Ja, gut.
Aber auch, eigentlich guter Side-Effekt für einen etwas, ich würde mal sagen, schwierigen Menschen, den du da vielleicht an deiner Seite kurzfristig hattest.
Ja. Genau. Also es war auch sonst in vielen Bereichen nicht so eine geile Idee, aber immerhin war ich hinterher nicht mehr sozialphobisch. Ja, deswegen, also Aggressivität in der Therapie, komplexes Thema, auch sehr persönlich, was man toleriert, was man nicht toleriert. An sich finde ich immer Konflikte und Streit, finde ich persönlich super im therapeutischen Prozess, weil man damit am meisten lernt, weil häufig auch Konflikte in unserer Gesellschaft nicht zu Ende diskutiert werden oder ausdiskutiert oder so. Viele gehen einfach auseinander, ohne das fertig zu machen. Und da finde ich, ist der therapeutische Rahmen mega gut zu sagen, okay, überlegen wir doch mal, Sie haben folgende Emotionen. Warum haben Sie die gerade? Was ist genau der Gedanke? Und wenn der Gedanke ist, Sie haben doch keine Ahnung von meinem Leid, Sie quatschen hier immer blöde daher, sie sind auch einfach aus gutem Hause, dann ist das ein ganz wichtiger Konflikt, der da liegt. Weil dann kann ich sagen, okay, woraus schließen Sie das denn? Ja, Sie haben ja gesagt, ach, Sie könnten ja auch gesund sein. Dann kann ich sagen, ja, habe ich so gesagt. Ich habe damit gar nicht gemeint, dass Sie nicht leiden, oder dann kann man das richtigstellen. Und das verbessert am Ende meistens die Beziehung auf jeden Fall. Erstens, weil man da geblieben ist und das aushält. Also viele machen ja auch im richtigen Leben die Erfahrung, ich sage einmal, du, das passt mir nicht, und dann sind die alle weg. Also das Aushalten und Dableiben, das stärkt die Beziehung. Und es sind ja inhaltlich, sind das ja, Emotionen sind ja unsere Anzeigen dafür, dass Bedürfnisse übergangen werden. Und deswegen, wenn ich wütend werde, ist das mega wichtig, dass ich das äußere. Unterm Strich finde ich super, hauen eher nicht.
Das würde ich, super Schlusswort, besser geht's nicht. Ja, aber es ist super spannend gewesen und ich glaube, wir nehmen da alle viel mit. Ich glaube, es ist jetzt trotzdem wichtig, dass nicht alle künstlich sauer werden in ihrer Therapie, sondern ich glaube, es muss schon irgendwie kommen. Man muss sich darüber nicht grämen, weil ich kann mir vorstellen, dass Leute, die von sich aus eher zurückhaltend und nicht oft ihre Meinung oder nicht so stark ihre Meinung und ihre Bedürfnisse äußern, wenn die dann aus sich rausgehen, sich wahrscheinlich auch erstmal schlecht fühlen, weil sie es nicht kennen. Und da können wir euch beruhigen, das ist eigentlich ein super Schritt in die richtige Richtung. Und damit würde ich mich ganz herzlich bei dir für diese kurze Gehirnerschütterung bedanken, liebe Vero, und ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag.
Vielen Dank auch.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Jetzt habe ich auch noch den Faden dazu verloren. es gehört einfach dazu und du musst...
Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, was du gesagt hast, wenn man... So, genau.
Das Hai war zu früh, Vero.
Ja, ich weiß.
Aber das lassen wir schön so drin.
Ja.